Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Atomausstieg, ja, aber. Die Energiekommission des Ständerats will den späteren Bau von neuen AKW nicht ausschließen. Gefährlicher, die Jugendgewalt hat in der Schweiz stark zugenommen. Was tun? Besser, das wird die Gesundheitsversorgung in Libyen, und zwar rasant.
Die Situation dort kommt wirklich zur Normalität zurück in diesen Krankenhäusern, weil für die Menschen ist der Krieg vorbei.
Sagt die medizinische Koordinatorin von Médecins Sans Frontières. Und gefälschte Waisen in Nepal.
In the vast majority of cases, we find that the families do not know. They simply realize later that their child was sent to another country.
Meist erfahren die Eltern erst von der Adoption, wenn ihre Kinder schon in fernen Ländern sind. Eine Recherche zum Kinderhandel, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und mit den Nachrichten Stefan Wüttrich.
Die Energiekommission des Ständerats will keinen bedingungslosen Ausstieg aus der Atomenergie. Sie stellt sich ohne Gegenstimme gegen die Haltung des Nationalrats. Die Ständeratskommission schlägt ihrem Rat vor, nur neue Kernkraftwerke der heutigen Generation zu verbieten. Wenn es neue Technologien gäbe, sollte der Bau eines AKW nicht ausgeschlossen werden. Das Nachrüsten des Atomkraftwerks Mühleberg dauert länger als geplant. Die bernischen Kraftwerke BKW werden mit dem Hochwasserschutz nicht bis Ende September fertig. Dessen ungeachtet soll das AKW Mühleberg bis in spätestens 4 Wochen wieder ans Netz angeschlossen werden. Die BKW machen geltend, dass sie mehr Zeit brauchen würden, den Hochwasserschutz zu bauen. Er werde aber weniger Geld kosten als bisher berechnet. Morgen reicht die BKW beim Bund ihr Nachrüstkonzept für den Langzeitbetrieb des AKW Mühleberg ein. In der Schweiz hat die Kriminalität in den letzten 5 Jahren zugenommen. Es gab mehr Einbrüche, mehr Gewalt und auch mehr Drohungen. Das zeigt eine Umfrage des Kriminologischen Instituts der Universität Zürich bei 2000 Personen. Davon gaben 10% an, sie seien in den letzten 5 Jahren Opfer von Tätlichkeiten oder Drohungen geworden. Bei der letzten Befragung waren es noch rund 7% gewesen. Am häufigsten von Gewalt betroffen waren unter 26-Jährige. Ähnliches zeigt eine Studie der SUVA zum Thema Jugendgewalt. Das Risiko junger Männer, am Wochenende im Ausgang durch Gewalt verletzt zu werden, habe sich zwischen 1995 und 2009 verdreifacht. Die Schweiz wird an der Libyen-Konferenz übermorgen in Paris teilnehmen mit Bundespräsidentin Galmire. Das bestätigte ihr Departement gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Frankreich und Großbritannien hatten vergangene Woche beschlossen, auf den 1. September eine große internationale Konferenz zu organisieren. Ziel ist, die blockierten Gelder der Gaddafi-Familie im Ausland für den Wiederaufbau in Libyen freizugeben. In Libyen selbst hat der Übergangsrat den noch aktiven Gaddafi-Soldaten ein Ultimatum gestellt. Bis Samstag sollen sie sich ergeben, sonst werde militärisch gegen sie vorgegangen, sagte ein Sprecher des Übergangsrats. Das Ultimatum richtet sich vor allem an die Gaddafi-Anhänger in der Stadt Sirte. Die Gesellschaft für bedrohte Völker verlangt, dass der libysche Übergangsrat die Afrikaner im Land besser schützt. Die Rebellen hätten Afrikaner wegen ihrer Hautfarbe für Söldner Gaddafis gehalten. In den Vereinigten Staaten ist das Konsumklima so schlecht wie nie mehr seit bald 2,5 Jahren. Der Index des Vertrauens ging innerhalb eines Monats von 59 auf 44 Punkte zurück. Das Konsumentenvertrauen gilt als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben, die etwa 2/3 der US-Wirtschaftsleistung ausmachen. In Griechenland will das Finanzministerium in den nächsten Tagen die Namen hunderter Steuersünder veröffentlichen. Das Ministerium erwartet nach seinen Angaben das Einverständnis der Datenschutzbehörde. Es gehe um Unternehmen und Private, die dem Staat mehr als 150.000 Euro schuldeten, sagte der griechische Finanzminister vor dem Parlament. In Palma de Mallorca haben Vertreter der Nigerianer und der Roma in der Stadt die Lage nach Ausschreitungen beruhigen können. Hunderte Nigerianer hatten nach dem Tod eines Landsmannes die Roma dafür verantwortlich gemacht und randaliert. Die Polizei setzte Gummigeschosse ein, um die Menge zu vertreiben. Nach ihrer Überzeugung handelte es sich beim Auslöser der Unruhen um einen Unfalltod. An Chinas Südostküste sind Zehntausende von Bewohnern evakuiert worden wegen eines drohenden Tropensturms. Auch mehr als 40.000 Boote und Schiffe wurden in die Häfen zurückgerufen. Dasselbe Sturmgebiet hatte am Wochenende mit Taifunstärke die Philippinen heimgesucht. In Baden hat eine Spezialtruppe der Aargauer Polizei die Wohnung eines 53-jährigen Mannes gestürmt. Sie setzte ein Elektroschockgerät, einen Taser, ein. Der Mann blieb dabei unverletzt und wurde verhaftet. Er sollte am Vormittag für eine amtsärztliche Untersuchung abgeholt werden. Dagegen setzte er sich zur Wehr und verletzte einen Polizisten mit seinem Samurai-Schwert am Arm. Danach verschanzte er sich in seiner Wohnung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.449 Punkten, plus 0,1%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 11.551 Punkten, ebenfalls plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 18,01 gehandelt, der Dollar zu 81,73 Rappen. Das Wetter. Morgen scheint oft die Sonne und mit 24 bis 27 Grad wird es sommerlich warm. Über den Bergen bilden sich Quellwolken, es gibt aber kaum Schauer. Im Tessin ist es am Vormittag dunstig oder leicht bewölkt und am Nachmittag sind in den Bergen mit größeren Quellwolken örtliche Schauer möglich. Am Donnerstag hat es dann viele Wolken und vor allem am Jura, am Nordrand der Schweiz sowie in den Bergen wird es stellenweise nass. Die Temperaturen erreichen erneut 24 bis 27 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Staus mit längeren Wartezeiten auf folgenden Strecken. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Augst nach einem Unfall. Richtung Deutschland zwischen Liestal und dem Schwarzwald-Tunnel. In der Region Zürich auf der A1 zwischen Wallisellen und dem Limmataler Kreuz in beiden Richtungen. Und von Zürich Richtung Zentralschweiz auf der A4 Richtung Luzern zwischen Affoltern am Albis und Cham. Schließlich im Tessin 3 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden. Sowie in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Ein Hintertürchen zurück zur Kernkraft. Das will die Ständerätliche Energiekommission in den Atomausstieg einbauen. Doch die Politiker sprechen vom selben, ohne das Gleiche zu meinen. Zurück ans Netz, das wollen die Betreiber des AKW Mühleberg, trotz Baustelle. Jung, männlich, gefährlich und gefährdet Opfer, Täter und Hintergründe der Jugendgewalt. Mehr Mittel, mehr Ärzte, weniger Verletzte, Rückkehr zur Normalität in libyschen Spitälern. Dann...
L'Algérie n'est pas du tout la Tunisie, ni le Maroc, ni l'Égypte, dans la mesure où l'Algérie a fait sa révolution.
Algerien ist nicht Marokko, nicht Tunesien, nicht Ägypten. Wieso der algerische Schriftsteller und Regimekritiker Rachid Bouchedra findet, sein Land sei schon genug revolutioniert. Und je jünger das Baby, desto höher der Preis, das zynische Geschäft der Kinderhändler in Nepal. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter dhs.ch. Das Ende der Atomkraft in der Schweiz schien in greifbarer Nähe, als der Bundesrat im Mai die Forderung nach einem schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie präsentierte und der Nationalrat kurz darauf nachdoppelte. Doch nun will sich die Energiekommission des Ständerats die Atomoption doch noch offen lassen. Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus.
Der Ausstieg aus der Atomenergie wird relativiert. Geht es nach der Umweltkommission des Ständerates, der UREG, dann haben lediglich die Kernkraftwerke der heutigen Generation ausgedient. UREG-Präsident und FDP-Ständerat Rolf Schweiger.
Das heisst gleichzeitig, dass wir die Türe offen gelassen haben für den Fall, dass in absehbarer Zukunft neue Technologien, neue Arten von Kernkraftwerken, seien dies nun große oder kleine, nach welchem System auch immer, Thorium oder Nicht-Thorium, dass hier die Türe offen gehalten wird.
UREG-Präsident Schweiger, der atomfreundlichen Organisation AWES vorsteht, geht davon aus, dass es in den nächsten 10 Jahren keinen Technologiesprung gibt und somit keine neue AKW-Generation gebaut würde. Ein faktisches Moratorium von 10 oder gar 20 Jahren, das tönt zwar nach viel, jedoch manche alte Schweizer AKWs wie Gösgen oder Leibstadt werden auch in gut 20 Jahren noch am Netz sein. Dies bedeutet, so der SVP-Ständerat Tisieni, dass sie am Ende ihrer Laufzeit auch durch eine neue AKW-Generation ersetzt werden könnten.
Absolut, absolut richtig. Und das ist auch genau das, was wir wollen. Wir wollen kein Denkverbot auferlegen. Und auch in der Forschung der neuen Technologien wollen wir kein Keil hineinschlagen.
Weniger erfreut über den heutigen Entscheid dürfte da der Bundesrat sein, denn der heutige Entscheid der Umweltkommission widerspricht klar seiner Strategie. Vor 4 Monaten, kurz nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima, kündigte Energieministerin Doris Leuthard die Energiewende an. Die CVP-Bundesrätin betonte damals, dass die alten AKWs nicht ersetzt werden sollten und wurde so zur Hoffnungsträgerin der Schweizer Anti-AKW-Bewegung. In der UREG soll sich die Energieministerin heute aber nicht mehr gewehrt haben gegen den Kompromiss ohne definitiven Atomausstieg, bestätigt CVP-Ständerat Röne im Oberdorf.
Nein, sie hat am Schluss nicht mehr opponiert. Aber sie muss natürlich jetzt, sie ist auf diesen Kompromiss sicher eingegangen. Und ich glaube, dass für alle Beteiligten ein gangbarer Weg ist. Und ich hoffe natürlich, dass der nachher im Ständerat auch mitgetragen wird.
Eine Mehrheit im Ständerat ist wahrscheinlich, denn selbst die Linken in der UREG haben dem Kompromiss zugestimmt. Nicht, weil sie der Atomenergie eine Türe offen lassen wollen, sondern weil sie überzeugt sind, dass die neue AKW-Generation für länger eine Utopie bleibe. Der grüne Luc Recondon.
Die Möglichkeit, eine neue Generation von Atomreaktoren in der Zukunft zu haben, ist sehr, sehr gering. Alle Experten sagen vielleicht 2050, vielleicht noch später.
Bis dahin sei die grüne Energiewende vollzogen, ist der grüne Ständerat überzeugt. Seine Partei dagegen spricht von einem Rückschritt in der Atomfrage. Die Atomlobby habe sich durchgesetzt, vorerst wenigstens.
Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer. Die Energiekommission des Ständerats will also den Entscheid des Nationalrats abschwächen und den Bau von Atomkraftwerken in Zukunft nicht ausschließen. Darin waren sich Atombefürworter wie FDP-Ständerat Rolf Schweiger oder Atomgegnerinnen wie die grünliberale Ständerätin Verena Diener einig. Inlandredaktor Dominik Meyer, wie ist denn diese erstaunliche Einigkeit zustande gekommen?
Ja, es hat sich klar die Linie der FDP und des Wirtschaftsdachverbands Economy Suisse durchgesetzt in der Ständeratskommission. Und das hat sich abgezeichnet in den letzten Tagen. Auch die CVP-Ständeräte haben durchblicken lassen, dass sie auf diese Linie Ausstieg mit Hintertürchen einschwenken werden. Notabene gehen sie damit auf Distanz zur ursprünglichen Linie der CVP. Die hieß ja eindeutig Ausstieg ohne Wenn und Aber.
Aber wie kommt es, dass jetzt sogar die Vertreter von SP, Grünen und Grünliberalen diesem Ausstieg mit Hintertürchen zustimmen?
Ja, ehrlich gesagt, das hat mich auch ein wenig erstaunt. Es gab zwar 2 Enthaltungen bei diesem 11-0-Entscheid, sie kamen aber nicht von linker und grünliberaler Seite, sondern von der SVP, die das Wort Ausstieg gar nicht in den Mund nehmen will, ganz offensichtlich. Für die 3 Kommissionsmitglieder von SP, Grünen und Grünliberalen war es offenbar wichtiger, dass es jetzt eine breite Allianz gibt, wenigstens für einen Ausstieg auf Zeit. Und wir haben es ja im Beitrag gehört von Luc Recordon, dem Grünen. Sie glauben gar nicht, dass je die Zeit gekommen ist für eine neue, sicherere Generation von AKW.
Eben keine Kernkraftwerke der heutigen Generation, heißt es. Darin ist man sich einig. Aber ist man sich eigentlich auch einig darin, was das bedeutet?
Nein, überhaupt nicht. Das war spannend heute Nachmittag. Die grünliberale Ständerätin Verena Diener sagte nach der Kommissionssitzung, Es sei ganz klar, in den nächsten 40 Jahren seien die Kriterien für eine neue, sichere AKW-Generation niemals erfüllt. Doch man musste nur zwei, drei Schritte nach rechts gehen zu den beiden FDP-Ständeräten und AKW-Lobbyisten Rolf Schweiger und Rolf Bütiker und es tönte ganz anders. Wer weiß, sagten sie, vielleicht sei es schon in 15 Jahren soweit. Die Krux ist die Energiekommission hat nirgends festgehalten, welche technologischen Kriterien erfüllt sein müssten, damit eine neue AKW-Generation dann auch als neue, sicherere Generation gilt und anerkannt werden kann. Und so können sich die kompromissbereiten Ständeräte in der Energiekommission, die kompromissbereiten AKW-Befürworter und Gegner leicht in diese breite Allianz einreihen. Beide Seiten legen den Kompromiss einfach zu ihren Gunsten aus. Geklärt ist es damit aber nicht und deshalb ist das Signal heute überhaupt nicht eindeutig.
Im von der Kommission des Ständerats abgeänderten Motionstext ist ja auch keine Rede mehr davon, dass die heutigen AKW eines nach dem anderen stillgelegt werden müssen. Was ist davon zu halten?
Das zeigt auch, wie bei der Sache mit dem Hintertürchen, dass die Energiekommission den Ausstiegsentscheid verwässert. Im Vorschlag der Kommission heißt es übrigens auch, die Schweiz müsse die Forschung im Bereich Kernenergie weiterhin unterstützen. Und wenn man das zusammenzählt, muss man sich fragen, wie wird die Strombranche auf ein solches Signal reagieren, wenn es dann so im Parlament durchkommt? Ist das ein eindeutiges Signal auch für die Investitionen für die Zukunft? Ist das ein Signal, dass die Politik nun voll auf eine Schweiz ohne AKW-Strom setzt? Ich denke nicht.
Nun ist es alles erst ein Kommissionsentscheid, wenn auch ein deutlicher. Der Ständerat wird ja in der nächsten Session darüber beraten. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass dieser Ausstieg light dort durchkommt?
Er wird durchkommen. 11-0. Die Vorgabe der Kommission ist eindeutig. Die spannende Frage ist, was danach der Nationalrat tut. Die Präsidenten von SP und CVP, die ja klar für den Ausstieg waren, ohne Wenn und Aber im Nationalrat, die wollten vorhin auf Anfrage noch nicht sagen, ob ihre Fraktionen diesen Ausstieg mit Hintertürchen, mit all diesen Fragenzeichen, über die wir gesprochen haben, dann auch mittragen im Nationalrat. Eines ist jetzt klar, vor den Wahlen Ende Oktober wird es kein eindeutiges politisches Signal geben zum Atomausstieg. Der Ständerat nämlich, der entscheidet erst Ende September und der Nationalrat ist somit erst im Dezember wieder an der Reihe.
Informationen und Einschätzungen von Inlandredaktor Dominik Meyer. Abgeschaltet wird das Atomkraftwerk Mühleberg jeden Sommer. Doch dieses Jahr ist die Pause länger als sonst üblich. Die Betreiberin BKW rüstet neben der normalen Werkrevision auch das Kühlsystem des Meilers nach, so dass es künftig auch bei extremen Hochwassern noch funktioniert. Spätestens Ende September aber soll das AKW wieder ans Netz, obwohl bis dahin diese Arbeiten noch nicht abgeschlossen sein werden. Toni Koller hat sich heute die Bauarbeiten in Mühleberg angesehen.
Damit das AKW Mühleberg seine Abwärme los wird, pumpt es Wasser aus der nahen Aare und gibt es erwärmt wieder zurück. Das ist der Normalbetrieb. Daneben besteht zur Sicherheit ein weiteres Wasserentnahmesystem, das sich aber bei extremem Hochwasser ebenfalls mit Sand und Geschiebe verstopfen könnte, so die Erkenntnis von ETH-Experten nach Fukushima. Deshalb schwimmt jetzt ein gewaltiges Floß mit einer Baumaschine auf dem Fluss. Von hier aus sollen zusätzliche Ansaugstutzen ins Wasser montiert werden. BKW-Projektleiter Daniel Steudler zeigt auf die bereitliegenden Stahlröhren.
Hier haben wir die beiden Auslaufstränge A und B. Auf jedem Strang kommt dann ein solcher Ansaugstutzen zu stehen. Versetzt wird das so, dass auf dem bestehenden Betonbauwerk in der Aare wird diese Grundplatte montiert. Der Vermesser misst das oben ein. Alles, was unten gemacht wird, wird durch Taucher ausgeführt unter Wasser.
Außerdem wartet eine Reihe schwerer Pfähle auf ihre Verankerung im Fluss.
Also Schutzpfähle zu den Ansaugstutzen, damit die durch Schwemmgut Sachen wie Schiffe oder Bäume oder solche Sachen nicht beschädigt werden können.
Neben dieser neuen Einrichtung bauen die BKW zurzeit Leitungen, über die das Aare-Wasser mit gewöhnlichen Feuerwehrpumpen ins Kraftwerk gebracht werden kann. Als Ultima Ratio für eine Hochwasserlage, so schlimm, wie sie der Klimahistoriker Christian Pfister für nicht ausgeschlossen hält. Die BKW AG scheint nun aber seine Berechnungen ernst zu nehmen, sagt Christian Pfister.
Wir hatten ein konstruktives Gespräch mit den Fachleuten der BKW am Montagvormittag. Diese Berechnungen werden auf jeden Fall mehr Zeit brauchen.
Welche Fluten der Aare sind schlimmstenfalls denkbar? Das AKW Mühleberg rüstet sich dieser Tage für Extremlagen, deren Ausmaß umstritten bleibt. Doch die Aufsichtsbehörde des Bundes, ENSI, verlangt noch mehr. Das Werk an der Aare soll auch unabhängig vom Flusswasser gekühlt werden können. Für diesen Zweck plant die BKW für kommende Jahre eine Anlage, die das Werk im Notfall mit Luft kühlen wird. Dazu der AKW-Kritiker Markus Kühni von Focus Anti-Atom.
Nur diese Lösung, diese wirklich diversitäre Lösung, wo eben nicht Aarewasser auch benötigt wird, genügt den Anforderungen, die so eine gefährliche Anlage mit sich bringt.
Mit anderen Worten, von der jetzt im Bau befindlichen Zusatznotkühlung mit Aarewasser hält die AKW-Gegnerschaft wenig. Die BKW wollen ihr Werk spätestens Ende September wieder hochfahren. Der Widerstand dagegen ist bereits angekündigt.
Ausgehen ist gefährlicher geworden. Eine neue Studie der Unfallversicherung Suva zeigt, dass Jugendliche und junge Erwachsene vor allem im Ausgang am Freitag und Samstagabend öfter Opfer von Gewalttaten werden. Seit Mitte der 90er Jahre hat die Jugendgewalt stark zugenommen. Elmar Plotzer.
Die Gewalt unter jungen Menschen habe einen neuen Höchststand erreicht. So die wenig erfreuliche Erkenntnis der Suva-Studie. Studienverfasser Bruno Lanfranconi mahnt, man müsse das Thema Jugendgewalt ernst nehmen.
In der letzten Zeit spricht man ja vor allem um die Gewalt rund um Fußballspiele. Aber gemessen an der Zahl der Verletzten haben wir ein viel größeres Problem mit Gewalt eben nachts im Ausgang.
An Wochenenden nach Mitternacht in den Städten. Das sind laut der neuen Studie die Hauptschauplätze der Gewalt. Besonders davon betroffen sind junge Männer. Für sie ist das Risiko, Opfer einer Gewalttat zu werden, dreimal so hoch wie in den 90er Jahren. Oder anders ausgedrückt wurden im Jahr 2009 13 von 1000 jungen Männern Opfer einer Gewalttat in der Freizeit. Auch bei jungen Frauen sind die Zahlen angestiegen, wenn auch etwas weniger stark. Skeptiker wenden gelegentlich ein, die Jugendgewalt nehme gar nicht zu. Einen Anstieg gäbe es nur in den Statistiken, weil die Leute heute weniger Hemmungen hätten, bei der Polizei eine Anzeige einzureichen. Doch auf die Suva-Studie lässt sich diese Kritik nicht anwenden, denn sie hat konkret untersucht, wie viele Personen wegen Gewaltverletzungen einen Arzt aufsuchen mussten. Einen wesentlichen Grund für die Zunahme der Jugendgewalt sieht Studienverfasser Lanfranconi im veränderten Freizeitverhalten. Die neue Partykultur bleibe nicht ohne Konsequenzen.
Heute gehen sehr viele Leute über das Wochenende in die großen Städte, in den Ausgang. Man kann dort in den Lokalen bis am Morgen verweilen. Dadurch verbringt man natürlich auch mehr Zeit an Orten, wo man eher solchen Risiken ausgesetzt ist.
Der Gerichtspsychiater Josef Sachs sieht noch weitere Gründe für den Anstieg der Jugendgewalt. Auf der einen Seite seien viele Jugendliche durch gewalttätige Video- und Internetspiele abgestumpft worden. Und auf der anderen Seite sei es ebenso eine Tatsache,
dass viele Jugendliche keine Zukunft mehr für sich sehen. Sie erleben sich als etwas marginalisiert und haben auch das Gefühl, dass die Schere zwischen einer Gruppe von Jugendlichen und einer Mehrheitsgesellschaft immer mehr auseinandergeht.
Hier sei eine aktive Integrationspolitik gefordert, damit Jugendliche aus ausländischen und sozial benachteiligten Familien nicht an den Rand gedrängt würden. Eine ebenso schwierige wie wichtige Aufgabe. Doch es reiche nicht aus, auf die Karte Prävention zu setzen, meint der Zürcher Strafrechtsprofessor Martin Kilias, der ebenfalls heute eine Studie vorgestellt hat, nach der die Kriminalität in der Schweiz in den letzten Jahren generell angestiegen ist. Auch auf repressive Maßnahmen dürfe man nicht verzichten, findet Kilias. Es brauche mehr Polizisten und die Justiz solle wieder härtere Strafen gegen jugendliche Straftäter aussprechen können.
Das gibt heute auch bei schweren Verstößen gegen körperliche Integrität in aller Regel bedingte Geldstrafen oder jedenfalls bedingte Strafen. Das wird immer schwieriger, auch Gewalttäter nach einer Tat in Untersuchungshaft zu setzen.
Ob eine härtere Gangart wirklich dazu beitragen würde, die Jugendgewalt zu bekämpfen, ist umstritten. Doch klar ist, die Jugendgewalt bleibt politisch ein brisantes Thema. Denn laut der Suva-Studie ist eine Wende zum Besseren nicht in Sicht.
Elmar Plotzer. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es weiter mit libyschen Operationssälen, algerischen Ängsten und nepalesischen Kinderhändlern. In Tripolis sind die Kämpfe zwischen Rebellen und Gaddafi-Getreuen abgeflaut, aber die Menschen leiden nach wie vor unter Versorgungsengpässen. Besonders bedrohlich ist das für Kranke und Verletzte. Ein Bild der Lage vor Ort hat sich Anja Wolz gemacht. Sie ist medizinische Koordinatorin für die Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières in Libyen. Ich habe sie gefragt, wie dramatisch die Lage in den Spitälern von Tripolis sei.
Also am Anfang, wie wir freitags nach Tripoli gekommen sind, waren noch sehr, sehr viele Krankenhäuser auch geschlossen gewesen. Und in den Krankenhäusern, in die wir kamen und auch gleich angefangen haben zu arbeiten, hat vor allem sehr viel Personal gefehlt, aber auch Material. Aber jeden Tag kam mehr medizinisches Personal zurück, vor allem, da die Sicherheitslage sich ein bisschen verbessert hat. Und es kam sehr, sehr viel Supply, wie Medikation, wie Verbandsmaterial zu den Krankenhäusern, zum Glück.
Und wer sind denn die Patienten in diesen Spitälern? Sind das vor allem Kämpfer?
Wir haben sehr, sehr viele Zivilisten, die verwundet wurden durch Schussverletzungen. Sehr viele, die auch noch auf Operationen warten, weil sie am Anfang vor allem lebensrettende Operationen gemacht haben. Am Anfang war auch ein großes Problem mit Elektrizität, mit Benzin. Die Generatoren konnten nicht die ganze Zeit laufen. Und die ganzen Krankenhäuser, sie hatten zu viele Patienten gehabt. Aber nachdem jetzt die meisten Krankenhäuser wieder geöffnet haben, hat sich die Lage mehr entspannt.
Sie waren ja auch in verschiedenen Spitälern außerhalb der Hauptstadt Tripolis unterwegs, haben sich dort ein Bild der Lage gemacht. Wie präsentiert sie sich?
Es ist natürlich ein großer Unterschied zu Tripoli. In den Bergen, in denen wir gearbeitet haben, war der Standard schon sehr unterschiedlich. Da hat auch mehr spezifisch Personal gefehlt, also Orthopädisten, Chirurgen. Und da konnten wir dort arbeiten und haben auch dort geholfen. Aber die Situation dort kommt wirklich zur Normalität zurück in diesen Krankenhäusern. Weil für die Menschen ist der Krieg vorbei. Vor allem in Sintan und Jefran, in den zwei Krankenhäusern, die wir davor gearbeitet haben. Oder auch in Sabir, wie ich sie jetzt gestern noch besucht habe, war die Situation wirklich mehr zur Normalität.
Und bei dieser Rückkehr zur Normalität, da dürfte helfen, dass Libyen ein gut ausgebautes Gesundheitssystem hatte?
Ja, natürlich. Und dass halt jetzt auch sehr, sehr viele Ehrenamtliche kommen. Also sehr viele Doktors, libysche Doktors, die in Kanada gelebt haben oder in England, die haben sehr viel medizinisches Personal, das jetzt auch einfach kommt aus dem Ausland, um dort zu helfen, was sehr gut ist.
Es gelangt ja in diesen Tagen sehr viel Material, Hilfsmaterial aus dem Ausland nach Libyen. Kann das denn auch effektiv verteilt werden?
Das Gesundheitsministerium hat ein Komitee gebildet, um das Material wirklich in den Orten zu bringen, wo es gebraucht wird. Von unserer Seite, von der MSF, wir in den Krankenhäusern, in denen wir arbeiten, bringen wir unser Material natürlich selbst rein. Aber was ich auch gesehen habe in Tripoli, ein Krankenhaus war geschlossen und das ganze Material von diesem Krankenhaus wurde dann in das Krankenhaus gebracht, wo sie die Verwundeten behandelt haben. Ich habe Apotheken gesehen, die ihr Material zu diesen Krankenhäusern gebracht haben. Ich habe private Leute gesehen, die Verbandsmaterial hatten, die das in den Krankenhäusern gebracht haben. Also die Verteilung, die ich im Moment gesehen habe, war wirklich sehr, sehr gut.
In den letzten Tagen wurde ja immer wieder berichtet, es seien nicht nur in den Krankenhäusern zu wenige Mittel da, sondern es würden auch Wasser, Nahrungsmittel in ganz Tripolis fehlen. Was konnten Sie da beobachten?
Was ich gesehen habe, dass mehr und mehr Geschäfte aufmachen, aber die Preise immer noch sehr, sehr hoch sind. Und auch Wasser ist immer noch ein großes Problem. Also sie haben angefangen, Wasser zu verteilen, haben Laster, der rumfährt in den Straßen und Wasser verteilt. Aber die Situation ist immer noch sehr kritisch. Und das größte Problem immer noch, was ich sehe, ist das Benzin. Also wenn eine Tankstelle aufmacht, in 5 Minuten sind da 100, 200 Autos, die einfach auf Benzin warten.
Anja Wolz ist medizinische Koordinatorin in Libyen für die Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières. Die Flucht von Gaddafis Ehefrau und 3 seiner Kinder nach Algerien, die gestern Abend bekannt wurde, wirft ein Schlaglicht auf den großen Nachbarn im Westen Libyens. Algerien tut sich schwer mit den Umstürzen in der Region. Und zwar nicht nur die Regierung von Präsident Bouteflika, auch Gegner des Regimes fürchten sich vor einem Umbruch. Wieso das so ist, wollte Alexander Gschwind von einem der profiliertesten Regimekritiker Algeriens wissen, dem Schriftsteller Rachid Bouchedra.
Kein algerisches Regime blieb seit der Staatsgründung 1962 von der Spitzenfeder und der ätzenden Kritik des Unabhängigkeitskämpfers und Freigeistes Rachid Bouchedra verschont. Gnadenlos geißelte er die Missstände im Land und die Arroganz der Machthaber. Aber als unter dem Eindruck der tunesischen und ägyptischen Revolution im Januar und Februar auch in Algier protestiert wurde, verweigerte sich der unberechenbare Stänkerer plötzlich. Das waren nie mehr als ein paar hundert, schnaubt er verächtlich, wischt mit der Hand über den Tisch, als gelte es lästige Fliegen zu vertreiben, hochgejubelt von französischen Medien.
Ces protestataires étaient très peu nombreux d'abord. Objectivement parlant, c'est un peu après les médias qui ont gonflé. C'est bien les médias algériens d'ailleurs que les médias français.
Dafür war ich nicht zu haben, erklärt Boujedra. Wir sind ein rekonvaleszentes Land, nicht vergleichbar mit Tunesien, Ägypten und Marokko. Wir hatten unsere Revolution schon 1988 und 91.
Donc l'Algérie est encore en convalescence. L'Algérie n'est pas du tout la Tunisie, ni le Maroc, ni l'Égypte dans la mesure où l'Algérie a fait sa révolution en 1988 et en 1990.
Damals haben wir eine Reihe von Freiräumen erobert, keine absoluten Freiheiten und keine echte Demokratie, aber eben Freiräume. Pressefreiheit mit 49 Titeln, 7 Millionen Auflage, das ganze politische Spektrum im Parlament von den Trotzkisten bis zur extremen Rechten.
Récupérer un certain nombre, je dirais moi, d'espace de liberté. Pas de liberté, mais d'espace de liberté. C'est-à-dire une presse libre absolument abondante, 49 quotidiens, qui vendent 7 millions d'exemplaires jour, un multipartisme qui va d'extrême gauche, les trotskistes, jusqu'à l'extrême droite. Bon, tout.
Wäre dem nicht so, mein Boujedra, könnte ich nicht unbehelligt nach Hause zurückkehren, nachdem ich die Zustände hier lautstark kritisiert habe.
Si! Il n'y avait pas de démocratie, entre guillemets, pas vraiment, mais certains espaces de liberté, je ne pourrais pas dire ce que je dis là, et rentrer demain.
Präsident Bouteflika kam bei seiner Wahl zwar kaum auf die Traumzahlen, mit denen er sich brüstet, aber gewählt worden wäre er trotzdem, ist Boujedra überzeugt.
Il faut dire une chose, que si le président de la République actuelle a été élu, il a été élu, même s'il y a eu des petits trafics, des petits trucs, il y en a eu, mais il serait passé quand même, avec moins de voix peut-être.
Was er dem Staatschef nicht verzeiht, ist dessen Amnestie für islamistische Verbrechen im Bürgerkrieg der 90er Jahre. Er machte aus Mördern angesehene Geschäftsleute, die mit Geld um sich werfen, das sie damals zusammengestohlen haben.
L'une des raisons qui fait que je m'oppose, disons, au pouvoir actuel, c'est qu'il y a cette réconciliation nationale qui a fait de ces égorgeurs, de ces tueurs, aujourd'hui de très bons commerçants, très riches et très à l'aise.
Als Boujedra dann in den Protestzügen vom Jahresanfang auch noch den islamistischen Hassprediger Ali Belhadj entdeckte, den Kopfjäger und intellektuellen Schlechter, geistigen Vater der nordafrikanischen Kaida, war für ihn der Fall klar.
Ça, c'est un ennemi, un ennemi, je veux dire, pour moi, originel. Hein. Moi, c'est l'horreur, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a... C'était quand même le chef du GIA.
Das ist mein Todfeind, wie für viele andere auch. Die Polizei musste ihn retten, sonst wäre er gelyncht worden, gesteht er bebend vor Wut.
T'as vu ce qui s'est passé avec Belhadj? Il a été vraiment presque... C'est la police qui l'a sauvé, parce qu'il allait être lynché par les marcheurs.
Für die arabische Revolution in den Nachbarländern sieht Boujedra schwarz. Das waren keine Revolutionen. Da kann ich als alter Revolutionär nur lachen. Das waren bloße Aufstände, die vom System und den Armeen Tunesiens wie Ägyptens längst wieder vereinnahmt wurden.
Ce que vous appelez révolution arabe, ça me fait un peu rigoler, rire, parce que c'est pas du tout une révolution, c'est des rébellions. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'elles ont été très vite récupérées par les systèmes. Aujourd'hui, l'armée égyptienne, qui était vraiment l'armée...
Für die ausländische Intervention in Libyen vermochte sich Boujedra von Anfang an nicht zu erwärmen. Uns ließ man damals allein gegen die Fundamentalisten. Und jetzt wird überall eingegriffen, in Afghanistan, im Irak und in Libyen, womit nur neuer Hass entsteht und falsche Märtyrer gezüchtet werden.
Pendant les 10 années d'intégrisme islamiste, personne ne nous a aidés. Laissez les peuples faire.
Also überlasst das doch den Völkern selbst, fordert Boujedra. Sie wissen, was sie wollen.
Der Beitrag von Maghreb-Korrespondent Alexander Gschwind. Nepal erlebte in den letzten Jahren einen regelrechten Waisenhausboom. Heute leben 15.000 nepalesische Kinder in solchen Heimen. Bis vor kurzem konnten sie sehr leicht von ausländischen Paaren adoptiert werden. Die meisten dieser Kinder seien jedoch gar keine Waisen und ihre Eltern wüssten nichts von der Adoption ihrer Kinder. Das belegt eine Studie der Kinderhilfswerke UNICEF und Derdesom. Karin Wenger hat in Nepal mit Müttern, Kinderhändlern und Regierungsvertretern gesprochen.
Kamala Tamang wohnt in einem Bergdorf fern der Hauptstadt Kathmandu. Sie ist Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter, Nach der Scheidung von ihrem Mann, einem Alkoholiker, ging sie in die Stadt, wo sie in einem Hotel Arbeit fand. Ihre kleinen Kinder gab sie in ein Waisenhaus, weil sie glaubte, dass diese dort eine gute Ausbildung und genug zu essen bekämen. Als sie eines Tages mit ihrem Sohn Mahesh telefonierte, erfuhr sie jedoch üble Neuigkeiten. Der Waisenhausbesitzer habe seine Schwester Sushila zum Flughafen gebracht, erzählte er der Mutter. Sie werde zurückkommen, habe der Mann gesagt. Doch Sushila kam nie zurück. Später habe man ihrem Sohn gesagt, seine Schwester sei weggegangen in ein fremdes Land. Joseph Aguton, bis vor kurzem der Leiter der Schweizer Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes in Nepal, bestätigt die Geschichte von Kamala Tamang. Diese Geschichte ist kein Einzelfall.
62% of children in orphanages had both parents. Some of them had placed the child purely for education reasons.
62% der Kinder in den nepalesischen Waisenhäusern seien keine Waisen, sondern hätten Mutter und Vater. Die meisten Eltern würden in die Irre geführt und glaubten, das Waisenhaus sei eine Schule. Sie hofften, die Kinder bekämen dort eine gute Ausbildung, sagt Joseph Aguton, der für Terre des Hommes in Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk UNICEF eine Studie zum Thema recherchiert hat. Es ist in Nepal nicht schwierig, ein Kind zum Waisen zu machen, auch wenn die Eltern am Leben sind. Ein Waisenhausbesitzer muss ein Foto des Kindes in der Zeitung publizieren und wenn sich die Eltern nicht innerhalb von 35 Tagen melden, gilt das Kind als Waise. Viele Eltern können aber weder lesen noch schreiben. Sie hätten keine Ahnung gehabt, dass ihr Kind zur Adoption freigegeben werde, sagt Aguton.
In the vast majority of cases, we find that the families do not know. They were misled, misinformed, and they simply realized later that their child was sent to another country.
Die Eltern würden hintergangen und realisierten erst später, dass ihre Kinder in ein fremdes Land geschickt worden seien. Und selbst dann würde ihnen oft mit Hilfe von Fotos vorgegaukelt, ihre Kinder seien nur zur Ausbildung im Ausland und würden später zurückkommen. In Wirklichkeit kämen die Kinder aber nie mehr zurück. Dafür kassierten der nepalesische Staat, Kinderhändler und die Waisenhäuser beachtliche Summen. Die Regierungsverantwortung für die Adoptionen liegt beim Ministerium für Frauen, Kinder und soziales Wohlergehen. Unterstaatssekretär Sherian Karki hat an diesem Morgen 6 Adoptionen abgefertigt. Von einem Geschäft könne nicht die Rede sein, sagt er. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache.
3.000 US-Dollar per Child.
Jede Adoptionsfamilie zahle 3.000 Dollar pro Kind an die Regierung. Jede Adoptionsagentur in Nepal 10.000 Dollar pro Jahr an das Ministerium. Bei 80 Adoptionsagenturen in Nepal macht das 800.000 Dollar, die das Ministerium einnimmt. Auch die Waisenhäuser gehen nicht leer aus. Sie erhalten 5.000 Dollar pro Kind. Natürlich finanzieren sich viele Waisenhäuser nicht nur durch Adoptionen, sondern auch durch ausländische Patenschaften und Spenden. Einige bieten den Kindern durchaus ein sicheres neues Zuhause, viele verdienen mit den Kindern gutes Geld. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass Waisenhäuser in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. 2001 gab es nur ein Waisenhaus in Nepal, 6 Jahre später bereits 47. Im Jahr 2000 wurden nur 8 Kinder adoptiert, 2006 waren es beinahe 400, die meisten von amerikanischen und italienischen Eltern. Dass es bei dieser Art von Adoption um Kinderhandel geht, wird spätestens beim Treffen mit einer Nepalesin deutlich, die wir hier Maya nennen. Sie ist Gemüsehändlerin in Kathmandu. Um ihr karges Einkommen aufzubessern, verkauft sie Kinder an die Waisenhäuser. Wir geben uns als Waisenhausbesitzer aus, die Kinder kaufen möchten, und treffen die scheue Frau mit einem versteckten Mikrofon außerhalb von Kathmandu. Was sie denn von den Waisenhausbesitzern pro Kind bekommen, wollen wir wissen. Das sei von Fall zu Fall verschieden. Für ein Neugeborenes bekomme sie mehr, etwa 350 Franken. Davon gebe sie 60 Franken der Mutter. In der Regel schummle sie auch beim Alter und mache die Kinder jünger, als sie seien. Jüngere Kinder würden von den Adoptiveltern bevorzugt. Maya sagt, sie habe im vergangenen Jahr etwa 16 Kinder an Waisenhäuser in Kathmandu verkauft. Die meisten von ihnen seien ins Ausland geschickt worden. Maya sucht gezielt nach schwangeren Frauen, um von ihnen die Babys gleich nach der Geburt zu bekommen. Wenn die Eltern von ihrem täglichen Überlebenskampf sprechen, dann erzähle sie ihnen von einer besseren Zukunft für die Kinder. Sie gehe mit ihnen zum Waisenhaus, spreche von Ausbildung und schließlich würden die Eltern von Emotionen überwältigt und gäben die Kinder her. In einem Waisenhaus in Kathmandu leben mehr als 60 Kinder. Hierher, sagt Maya, habe sie die meisten Kinder verkauft. Über den Klassenzimmern befinden sich die Schlafsäle. Die Fußgelenke der Jüngsten sind mit Schnüren an die Gitterbetten gebunden. Der Waisenhausbesitzer sagt, er bekomme alle Kinder von der Polizei. Und diese findet die Kinder auf der Straße verlassen. Von Handel oder gar davon, dass er Kinder kaufe, will er nichts wissen. Seit 2010 haben jetzt alle Länder neue Adoptionen aus Nepal gestoppt. Shilian Melsop vom UNO-Kinderhilfswerk UNICEF ist erleichtert über diesen Entscheid.
But we want to put it into a much bigger frame, that it's just one small part of alternative family care. So
Adoptionen ins Ausland seien nur eine Notlösung für die Kinder, deren Eltern nicht für sie aufkommen könnten. Zuerst müssten in Nepal andere Möglichkeiten gesucht werden, zum Beispiel eine Adoption im Land, die Betreuung durch die Verwandten oder in einer Pflegefamilie. Genau das will jetzt auch die nepalesische Regierung. Sie hat sich diesen Frühling international zu mehr Kinderschutz verpflichtet. Sie werde in Zukunft Alternativen zur Adoption fördern und Kinder, die angeblich auf der Straße gefunden worden seien, dürften nicht mehr adoptiert werden. Für Kamala Tamang und viele andere Mütter kommt diese Entscheidung jedoch zu spät. Kamala Tamang sagt, sie hätte ihre Tochter Sushila nie in ein Waisenhaus gebracht, wenn sie gewusst hätte, was mit ihr passieren würde. Aber selbst jetzt, nach Jahren ohne jede Nachricht, hofft sie weiter. Mein Herz sagt mir, dass Sushila zurückkommen wird. Eines Tages.
Aus Nepal der Beitrag von Karin Wenger. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Roman Fillinger. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen von Schweizer Radio DRS finden Sie auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.